herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, dem Podcast. Heute mit der Sendung Voll auf Schnack mit mir, Markus Kuslinski, und heute mit mir im Gespräch wieder mal Marc Domagala. Hallo Marc.
Hallöchen.
Ja, unser heutiges Thema ist, wir haben heute den Finaltag vom Dschungelcamp 2019. Ich bin sehr gespannt, ich habe es auch gut verfolgt, auch die Dschungelcamps davor machen mir Spaß und deswegen heute mal einen kleinen Ausblick auf die vergangenen Dschungelcamps, aber natürlich ganz klar auf das heutige, auf das Finale vom Dschungelcamp 2019 und auf die vergangenen Sendungen. Fangen wir ganz einfach mal an, Marc. Seit wann stehst du dem Dschungelcamp offen gegenüber? Hast du da viele Staffeln von gesehen oder bist du da später eingestiegen?
Also ich habe schon auch die erste gesehen. Hm. Da war es ja noch ein großes Medienereignis. Darf man sowas machen? Um ja, Gottes Willen.
Ekelfernsehen.
Skandale ohne Ende. Ja. Die Bild-Zeitung hatte unendlich viel zu schreiben. Hm. Das war schon die ersten Male, war ich sehr intensiv damit dabei. Hm. Irgendwann ist es so ein bisschen abgeebbt. An manche Teilnehmer kann ich mich jetzt auch schon gar nicht mehr erinnern.
Ja.
Die waren vorher schon kaum präsent. Jetzt erst recht nicht mehr. Und wenn du mir sagst, manche Namen, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Ja, das ist auch ein schönes Spiel für alle, die es mal ausprobieren wollen, mal in wikipedia.de zu gehen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, aufzurufen und einfach sich mal die Staffeln durchzugucken, weil da auch die Teilnehmer aufgelistet sind. Und da ist man erstaunt, wer da alles war. Und man, wie du sagst, man steht bei einigen Leuten da und denkt, wie, der war im Dschungelcamp? Da hat man gar keine Erinnerung mehr dran. Oder auch, wer da rausgegangen ist oder welche Ereignisse es gab. Und das, glaube ich, das Schöne. Aber genau das ist der Ansatz.
Aber yes. Obwohl man sie auch zu dem Zeitpunkt, wo das Dschungelcamp war, intensiv gesehen hat.
Ja.
Und sie waren ja dann auch omnipräsent. Weil man hat sich die Show abends angeguckt. Hm. Im Morgenmagazin, Frühstücksfernsehen, wurde das gleich thematisiert.
Die Bild-Zeitung aufgeklappt, war wieder was drin?
Die Zeitungen haben da im Radio, machst Radio an. Arno und die Morgencrew machen da auch eine Sendung draus.
Ja.
Aber trotzdem sind einige Namen überhaupt nicht mehr geläufig. Und sie sind kein Bild für mich.
Genau, die waren ja damals schon, als sie dann in der Staffel waren, die wurden ja wieder ans Licht geholt. Und natürlich sind einige, so wie sie vor dieser Staffel verschwunden sind, wieder verschwunden. Das ist ja ein relativ normaler Vorgang. Aber wie du sagst, ja, interessant ist diese Entwicklung dieses Formates von 2004 abgesehen, 2004 erste Staffel, dann geht das Ganze los und dann heißt es, Ekel-TV, kann man das machen? Es ist menschenunwürdig. Da haben sich Psychologen, die Kirche hat sich darüber ausgelassen, dass man so nicht mit Menschen im Fernsehen umgehen kann. Da wurde ein Bohai gemacht und am Ende, jetzt ist das ein akzeptiertes Format, was 2008 nominiert war für den Grimme-Preis. Und da kann man aber mal sehen, wie sich so Akzeptanz entwickelt. Also auch bei Menschen wie wir lernen zu akzeptieren. Am Anfang noch zu sagen, ich weiß nicht. Und auch bei Big Brother, kannst du dich erinnern an die erste Staffel Big Brother?
Ja.
Oh Gott, man kann doch Menschen nicht einkasernieren und dann von außen beobachten. Und welche psychologischen Auswirkungen hat das? Und hier auch dieselben Fragen wieder, aber wir haben mit allem gelernt zu leben.
Ja, der Voyeurismus ist hoch im Kurs.
Also. Genau, und deswegen glaube ich auch, kommt immer wieder die Frage, die sitzen immer alle da? Und also man muss dazu sagen, ich habe ein bisschen bei Wikipedia und ich hoffe mal, ich glaube, diese Wikipedia-Seite wurde auch von RTL erstellt. Also alle Teilnehmer bekommen heute, ich weiß nicht, wie lange es schon ist, ein komplettes Paket mit Datenträgern über die letzten Staffeln. Also die können eigentlich alle 13 Staffeln nachvollziehen und können das sich angucken.
Ja, die ersten sind wirklich da reingegangen, dachten, wir sind da in Köln-Nippes in irgendeinem Studio, gehen abends nach Hause.
Genau.
Und das, was uns da vorgesetzt wird, ist in Wirklichkeit eine Pizza, aber
die sie anders geformt haben.
Oder? Genau.
Ich glaube auch, dass sie da recht naiv noch rangegangen sind, bis die ganze Sache losging. Was sie aber alle vereint, finde ich, ist, bis zum heutigen Tag gehen da einige sehr naiv rein. Man denkt, die ganze Vorbereitung passiert gar nicht. Viele sind dann überrascht und viele, und das ist eigentlich mein Einstieg, die Behauptung, die auf alle Kandidaten irgendwie so ein bisschen zutrifft, ist, meine Frage war, viele geben etwas vor, etwas zu sein, was sie jedoch nicht sind. Und das, glaube ich, eine Sache. Am Anfang hatten die es noch sehr leicht. Also wenn wir wieder auf die erste Staffel zurückgehen, dann, was hat denn ein Costa Cordalis vorgegeben? Ein erfolgreicher Schlagersänger zu sein, das war er. irgendwann mal.
Das war er auf jeden
Fall. Das war er, aber er war es nicht mehr. Und er tat aber immer noch so, als wenn er immer noch ein gängiger Schlagersänger wäre. Ich glaube, die sind auch in ihrer Ich-Bezogenheit so, dass sie das wirklich noch glauben.
Und ja, aber es war halt, trotzdem hatte er immer noch einige seiner Fans. Auch wenn er zu dem Zeitpunkt nichts Neues rausgebracht hatte oder nicht mehr in den Charts vertreten war.
Aber das könnten wir bis heute ziehen. Ich glaube auch eine Leila Lofeyer hat Fans unter Podcast-Hörern. Ich glaube auch ein Felix van de Venter hat Fans unter seinen GZSZ-Schauern. Also,
aber hat sie die auch noch, wenn sie meinetwegen schon 20 Jahre lang im Geschäft ist und immer wieder das Gleiche erzählt. Er konnte mit den gleichen Liedern immer noch die Leute hervorheben. Ne?
Gut, und aus einer guten alten Zeit heraus gesehen. Die Frage ist, und das ist genau der Punkt, oder das ist eben mein Punkt, auf den ich ansetzte, war ja, geben die etwas vor, was sie nicht sind? Und ich finde, dieser Umstand, der ist schlimmer geworden im Laufe der Zeit, weil mein Beispiel und das ist ganz klar, worauf man jetzt hinaus will, ist, Bastian Jotta, wenn man in die heutige Staffel reingeht, ist kein Coach. Dieser Mensch hat ein Buch geschrieben. Ich frage mich, welcher Verleger das überhaupt in den Druck gegeben hat, mit merkwürdigen Motivationsreden und aber auf der anderen Seite, sein großer Gegner Chris ist auch kein Berater. Also als er im Dschungelcamp saß und sagte, er macht nur noch Consulting und Beratung, da fragte ich mich, was will der denn beraten, wie es schief geht? Also wie will der Mensch, der nur in Goodbye Deutschland eine Nummer war, wie will der jemanden beraten? Also würdest du dich von einem Chris oder einem Bastian Jotta beraten lassen? Also ich meine, bei Bastian Jotta sage ich mal für dich nein. Ich glaube nicht, dass du auf diese Motivationsgeschichten so abfahren würdest. Aber
da muss ich mal sagen, ich mag es auch nicht, wenn ich in irgendwas hineingezwungen werde, so nach dem Motto, wir machen jetzt mal alle das und sind alle gut gelaunt und so. Nee, aber ich muss sagen, wenn jemand sagt, mir geht's gerade nicht gut, wenn jemand depressiv ist und in Einzelgesprächen zu irgendjemand hingeht, ein Therapeuten oder ein Motivator oder so.
Das ist völlig legitim, das ist gut.
Das ist eine wichtige Sache. Und das, was er macht, ist ja auch nicht verkehrt, weil was macht er denn? Er versucht, eine positive Stimmung zu machen. Es ist immer leicht, etwas ganz schlecht zu machen oder negativ zu sehen, aber jemanden zu motivieren, ist erstmal schon mal viel schwieriger. Und mit einer positiven Grundstimme an etwas ranzugehen, ist eine ganz große Voraussetzung, um auch etwas positiv zu gestalten. Wenn ich in irgendwas rangehe und sage, hey, ich schaffe es eh nicht. Nein,
das ist ja falscher Ansatz.
Er übertreibt das natürlich so ein bisschen. Genau. Das ist dieses ganz große, starke Dasein.
Ja, er will auch diesen American Style, dieses I'm strong, I'm healthy, I'm full of energy. Und er will auch dieses American Stylische, er will halt irgendwie etwas sein, was er, wie gesagt, in meinen Augen nicht ist. Wir kommen später noch aus dem
anderen. Aber die Amerikaner sind da auch von der Mentalität etwas anders.
Genau.
Ich habe es auch erlebt, ein Amerikaner, mit dem ich mich unterhalten habe, wo es darum ging, ich darf jetzt Deutschland nicht sagen, ich bin stolz auf Deutschland.
Ja.
Da hat er mich angeguckt und hat gesagt, warum denn nicht? Du kannst stolz auf Deutschland sein. Und da standen wir beide auf dem Parkplatz und da hat er laut gebrüllt, I'm proud to be an American. Und 5 Autos weiter stand jemand und sagte, yeah.
Und hat gehupt, ja. Ja, das ist ja immer wieder, wo ich ein Stück drüber lachen kann, aber wo wir uns beide schon unterhalten haben, wo ich gesagt habe, das ist schon komisch, wa? Du kannst dich in den USA irgendwo in eine Menschenmenge stellen und kannst plötzlich anfangen zu USA zu skandieren und irgendwie machen die mit. Natürlich haben die ein anderes Verständnis dafür. Die haben auch eine andere Geschichte als wir. Das will ich gar nicht so schlecht machen.
Insofern funktioniert aber diese Motivationsschiene
anders,
in den Jotta auch anders und besser dort.
Genau.
Aber das, was ich halt nur sagen wollte, ist, eine positive Motivation, jemand zu vermitteln, ist ja trotzdem keine schlechte Sache.
Also da würde ich gar nicht zu sagen, ich bin auch gar nicht über das, was er tut, wenn er zu Evelyn hingehen würde und sagt, komm, oder zu Giselle oder weiß der Geier. Und er geht hin und zu ihr sagt, komm Giselle, wir packen das, wir machen jetzt mal richtig Gas und so. Wir probieren einfach, und was nicht klappt, kann nicht klappen, aber wir geben einfach, wir probieren einfach am Maximum herumzukratzen. Dann würde ja keiner was sagen. Aber diese abgenudelten Sprüche aus einer angeblichen Jotta-Bibel, die strengen halt ein bisschen an. Und ich glaube, das ist, was die Leute, du merkst halt, er vermarktet seine Jotta-Bibel so ein bisschen. Er möchte sehen, dass die Leute bei ihm irgendwelche Kurse buchen und er sieht aber nicht, die Leute, denen fehlt ja nach ein paar Tagen die Außensicht, denke ich mal, auf sich selber. Möchte mal wissen, ob der sich das aufnehmen lässt von irgendwem, guckt darauf und sagt, ach du Scheiße, was habe ich denn da gemacht? Das ist doch ja Quatsch, ja. Mhm.
Also, aber ich fand es gut, wo er einmal, da hatte, glaube ich, die Evelyn ihn kritisiert, das hat mich zu sehr, oder nee, die Giselle, das hat mich zu sehr unter Druck gesetzt und da hat er auch gesagt, okay, sag mir, was du nicht gut fandest, daraus lerne ich auch. Wenn jemand, da war er, das fand ich gut, dass er da zugänglich war. Und das macht eigentlich meiner Meinung nach auch einen guten Motivator oder Therapeuten aus.
Naja, der kann ja nicht sagen, er ist Therapeut, er hat ja.
Aber ist ja eine Art Therapieform. Ja, ja. Wenn jemand keine Motivation oder kein Selbstbewusstsein hat, dann ist es ja eine Therapieform, jemandem Mut zuzusprechen, jemanden zu motivieren, hochzupushen und ihn den Rücken zu stärken, dass er an sich glaubt und etwas erreichen kann, was er alleine so jetzt nicht in Angriff nehmen würde.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, das wirkte auf mich wieder etwas vorwandartig, weil er natürlich genau wusste, schon durch den Standort, dass er da eine Großaufnahme in der Kamera hat. Das kam mir wieder ein bisschen komisch vor. Also das Wie und Wo ist manchmal für mich ein bisschen schwierig, aber auf einem Punkt, laut dem Offiziellen, was man lesen kann, werden ja alle Kandidaten angeblich, sage ich jetzt mal, weil ich es einfach nicht mehr weiß, am Anfang der von den ersten Staffeln, der Psychologe hat da mal ein Interview zu geben, angeblich werden alle Kandidaten ja rund um die Uhr psychologisch betreut. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn das so ist, ich meine, die haben ja wenig Abwechslung, bis auf die Dschungelprüfung und Schatzsuche, fällt ihnen da teilweise sicher die Decke auf den Kopf. Und ich glaube, die haben auch den einen oder anderen nicht kameratauglichen Zusammenbruch. Und ich glaube, da schmeißt auch mal einer was durch die Gegend. Oder ich glaube schon, dass die eine gewisse Form von Betreuung brauchen, damit die sozusagen durch diese Zeit kommen. Mhm. Wenn die alle, was mich interessieren würde, aber das wird keiner beantworten können.
Ich mach mal kurz.
Ja, also was mich interessiert ist natürlich, wenn so ein Psychologe dann tätig wird vor Ort, was tut der, wenn ihm etwas, ich hätte jetzt beinahe gesagt Krankhaftes, aber etwas Auffälliges begegnet? Würde er da einschreiten? Also ich weiß, es gibt eine Kandidatin, nämlich Lisa Bund, ich meine, das war die dritte Staffel, die musste aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden. Die war aber sehr jung. Also ist die Frage, hat die jetzt dem Druck nicht standgehalten? Was war da wirklich los? Es gibt nur die offizielle Verlautbarung, aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Jetzt ist die Frage, was tut so ein Psychologe? Würde der wirklich zu RTL hingehen und sagen, das hält er nicht durch?
Tja, also sie achten ja auch gerade auf die Älteren, ne? Also.
Weil wir wollen ehrlich sein, Entschuldigung, muss man mal einhaken. Wir wollen ehrlich sein, der Psychologe soll das Schlimmste verhindern. Aber so ein Stück an Zusammenbruch ist ja für dieses Format durchaus gut. Das wollen die ja haben.
Ja, klar. Und so kommen ja auch die ganzen, so brechen die ja da auseinander. Die wollen ja, dass die Leute gebrochen werden und dass dann Tränen fließen.
Ja.
Und mich haben auch manche Leute angesprochen, warum gibt man denn da sowas überhaupt preis? Klar, wenn man da drin ist, die sind jetzt 10 Tage drin, glaube ich, ne? 15 Tage. Die haben da nicht viel zu tun.
Nein,
müssen auf das Feuer aufpassen, müssen abwaschen gehen und sitzen da den ganzen Tag aufeinander. Man will sich natürlich, abgesehen davon, dass man, ich sage auch, die denken nicht die ganze Zeit, dass da Kameras sind. Und du denkst nicht 24 Stunden dran, wie muss ich jetzt hier mich darstellen oder so. Du willst dich aber natürlich auch in der Gruppe irgendwie wohlfühlen und sagst und denkst dir dann, welche Themen kann ich denn jetzt ansprechen? Ich will mich jetzt mit jemandem unterhalten. Und
ja, klar.
Und irgendwann gehen die den normalen Themen aus und dann kommt es halt dazu, dass dann die Kindheitserfahrungen rauskommen.
Das ist der Punkt und das halte ich psychologisch für sehr auffällig. Die sitzen da und die gesamte Ablenkung, die sie immer sonst haben, die ist weg. Also die können nicht mal eben als Seelenbeweihräucherung ihr blödes Handy in die Hand nehmen und sagen, 500 Follower mehr bei Instagram, Twitter, schieß mich tot. Nein, das ist alles weg. Diese ganze Wertigkeit von Außeneinflüssen, die haben die nicht. Die sitzen an diesem beschissenen Feuer, machen da ihr Geschirr sauber, werden bestraft, wenn sie was falsch machen. Und dann kann es natürlich sein, wenn du in Gesprächen bist, dass da Sachen hochkommen, die eigentlich lange in dir verborgen waren, aber wo du viel Zeit hast, dich damit zu beschäftigen.
Ja.
Natürlich auch im Prinzip von dem Format, sich genau diese Sachen herauszulocken aus den Leuten. Obwohl, manchmal auch sehr traurig, ich weiß nicht, ob RTL da mal sehr schlau handhabt. Also als Bastian Oetter da erzählt hat, dass sein Vater ihn quasi mit dem Stock geschlagen hat und so weiter. Ich finde mal, da sollte man vorsichtig mit Veröffentlichung umgehen, weil da schädigt man ja. Oder als Tommy Pieper gesagt hat, seine Frau ist alkoholkrank. da geht's über eine Grenze hinweg. Da ist man nicht mehr an diesem einen Menschen dran, sondern da sind Dritte plötzlich involviert. Natürlich erklärt das ein erwachsener Mensch vor laufenden Kameras und der weiß, was er da tut. Aber ich glaube, das kann auch affektiv mal passieren, dass man etwas erzählt.
Ja, logisch. Aber that's business.
Ja, das ist Showbusiness. Genau,
wenn,
das ist
wenn der sie Punkt. Das, wenn sie das weglassen, dann bleibt nur der übliche Blabla. Wie ist das Wetter? Heute ist warm.
Ja.
Und dann will es keiner mehr gucken. Keiner schreibt mehr drüber. Keiner berichtet mehr drüber.
Ja, die müssen schon eine Grenze rauslocken. Und ich verstehe das.
RTL kann sich sagen, ja, also wir bringen ja nur das, was die
was du
Kandidaten
sagst.
Sagen.
Ja.
Wir haben denen ja kein Skript gegeben und sagen, okay, jetzt wäre der gute Zeitpunkt, dass du mal über deinen Vater mit den Stockschlägen erzählst, sondern das kam aus seinen freien Stücken.
Also der Punkt ist ja, und wollen wir mal ehrlich sein, am Ende bleiben wir bei den auffälligen Teilnehmern ja hängen. Wir sind ja unsere Gespräche, wenn wir sitzen irgendwann und sagen, okay, habt ihr das gestern gesehen? Ja, nein. Dann unterhält man sich ja beim Jahr immer über die auffälligen Teilnehmer. Und eine der auffälligen Teilnehmerinnen dieser Staffel war ja ganz fraglos Giselle Oppermann.
Ja.
Giselle Oppermann, Schreikrämpfe. Man hatte das Gefühl, als sie da reinkam, die hatte das noch nie vorher gesehen. Und da fragt man sich doch, wie kommt denn das? Die muss doch mal, also selbst wenn sie YouTube oder irgendwas hat oder also laut der Planung werden alle Teilnehmer mit einem DVD-Paket versorgt, wo sie die letzten Staffeln nachvollziehen können. Also die können nicht von sich behaupten, ich weiß nicht, was da passiert. Jetzt liegt es an jedem, ob er sich das antut oder nicht. Aber bei Giselle Oppermann machte man sich teilweise Sorgen, dass die dem gewachsen ist.
Also ich weiß auch nicht, wie man da so weltfremd reingehen kann inzwischen. Wie gesagt, was wir vorhin gesagt haben, in der ersten Staffel, die dachten, na, mal gucken, was da passiert und
ja.
Ein bisschen Abenteuer.
Ja.
Aber jetzt kann da keiner mehr sagen, dass er es nicht gewusst hat. Spätestens ab der zweiten Staffel, da war dann die erste Staffel, da gab es so einen Aufschrei.
Ja.
Die zweite Staffel hat sich dann Gedanken gemacht, oh, da war doch was. Und man konnte es ja dann auch noch in anderen Ländern nochmal verfolgen. Ist ja nicht nur Deutschland, sondern gibt ja in verschiedenen Ländern dieses Format.
Aber bis auf den Erfinder, also bis auf ITV, also den britischen Sender, die das Format entwickelt haben, ist es bei keinem Land so weit gekommen. Also wir haben, ich glaube, die Briten sind jetzt in der 18. Staffel, wir in der 13. Und viele Länder haben es nicht über die 5. hinaus geschafft. Ich glaube, die USA zum Beispiel haben 5 Staffeln, Brasilien hatte 3 Staffeln. Also in vielen Ländern lief das nicht ganz so erfolgreich wie bei uns. Aber zu Giselle Oppermann nochmal zurück. Im OK-Magazin, jetzt sicher nicht die seriöseste Quelle der Welt, aber die sollen wohl mit dem Vater von Giselle gesprochen haben, der mittlerweile 70 ist, der dann gesagt hat, er macht sich nach dem Format große Sorgen um seine Tochter, weil erstmal ist sie zu Hause nicht als weinerlich bekannt und auch nicht als sehr emotional. Und er hat da sozusagen Sorgen, wie er seine Tochter da wahrgenommen hat und wie das danach weitergeht. Also Giselle ist übrigens mit dem Ziel da reingegangen, sie wollte nochmal durchstarten. Da frage ich mich, sie ist eine Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin, hat danach keine Moderationsangebote angenommen oder hat nichts großartig gemacht. Der Vater hat auch in dem Interview gesagt, wenn das denn so war, dass sie halt auch durch ihre Jobs über Geld verfügt. Sie bräuchte das also auch nicht finanziell, sie hat ein Auskommen. Da frage ich mich natürlich, ist man irgendwann so wild auf Screentime, dass man das annimmt? Nur ja, das der Öffentlichkeit wegen?
Oder manchen Managern so hörig, dass man alles möglichen Sachen annimmt, die der Manager sagt? Keine Ahnung.
Ja, ein Manager-Thema haben wir nachher auch noch kurz. Aber bei Giselle Oppermann war für mich die auffälligste. Also wo man sich wirklich Sorgen machte. Also wo eben dieses Gekreische, dieses oh mein Gott und so weiter immer wieder, das war schon nicht mehr gespielt.
Ich sag mal, ich würde ja in so ein Dschungelcamp gar nicht erst reingehen.
Ja, ich auch nicht.
Ich mag keine Spinnen, ich mag keine Schlangen und ich esse gerne, aber nicht das Zeug, was
beim Essen wäre Schluss.
Ja.
Ich würde mich übergeben am laufenden Band. Wenn die sagen, sie dürfen sich nicht übergeben, ich könnte das gar nicht steuern.
Ja.
Ich würde den so oft auf Teller brechen. Also nie und nimmer wäre das für mich machbar.
Hey, also deswegen, also das wäre überhaupt kein Ding für mich. Aber ich würde dann, also da könnte man mir auch sonst was für Geld bieten. das, selbst wenn ich pleite wäre, also das könnte nicht der letzte Strohhalm sein irgendwie.
Nee. Und auch die Bestückung, ne? Wenn man sich mal so ein Dschungelcamp durchsieht, die typische Bestückung ist immer, okay, die Kreischerin haben wir jetzt abgehakt, weil Giselle Oppermann ist immer die Kreischtante, der alles zu viel ist. Dann gibt es immer die ältere Fraktion, hier repräsentiert durch Sibylle Rauch und Tommy Pieper. Mhm. Großer Skandal bei und der Peter? Vorstellung. Ja, Peter lasse ich da.
Der ist 74.
Mal. Der ist 74, ja, der ist älter. Das ist noch so ein Sonderthema, aber diesmal hast du recht, drei ältere, obwohl Sibylle Rauch offiziell 58 ist. Die ist noch gar nicht so
die
alt.
Die ist nicht so alt.
Wie man denkt, ne? Die wirkt nur schon sehr klapperig.
Ja.
Und als RTL dann noch geschafft hat, da eine Hardcore-Szene einzubauen in die Vorstellung, da war ja das Geschrei groß und viele mit sehr gemischten Reaktionen in den Social Medias. Aber zu Tommy Pieper wollte ich kommen. Tommy Pieper, die Alf-Stimme, auch von der Alf-Stimme, man danach kam nicht viel. Ne? Also man hat Tommy Pieper als die Alf-Stimme okay. Ich habe Alf auch als Kind gerne gesehen. Ich gucke da heute auch noch rein mit einem gewissen Grinsen. Aber Tommy Pieper ist so ein bisschen, repräsentiert so ein bisschen den alten Mann, der manchmal ein bisschen sprachlich übers Ziel hinausschießt. Klar, können wir jetzt gleich, sprach ja im Dschungelcamp über die Alkoholkrankheit seiner Frau. Das ist natürlich ganz schwierig, wenn man da so eine privaten Internas ausplaudert und da anfängt mit der Alkoholkrankheit seiner Frau, sagen wir fast ein bisschen Screentime zu machen. Schwierig. Aber er hat es auf die Spitze getrieben, also Alkoholkrankheit der Frau, das war schon, sag ich mal, 80 Punkte, das waren so ein 80-Prozenter. Aber als er dann anfing, er hätte den besten Sex mit Amelie Sandmann gehabt, einer durchaus noch aktiven Schauspielerin, da habe ich gedacht, herzlichen Glückwunsch, die wird froh sein, ihren Namen zu hören. Mhm. Die wird sich gar nicht einkriegen, weil die ja mittlerweile auch einen Partner hat und so weiter. Aber schwierig, ne, über so eine Themen, ich finde das so ungeschickt. Und der Mann ist doch erfahren im Fernsehen, warum macht er so was?
Das ist einfach die pure Langeweile, die dich dann nach 14, 15 Tagen da umtreibt. Du bist bewegungslos in diesem Camp da. Mhm. Der ein oder andere geht mal zur Dschungelprüfung oder zu dieser Aufgabe, wo sie dann nochmal eine Schatzsuche machen. Aber mehr als zwischen Klo und Wasserfall und Lagerfeuer bewegen sie sich ja auch kaum.
Nee, nein.
Und man ist irgendwann, man redet mit sich selber und dann fangen sie mit solchen Themen an.
Ja, Tommy Pieper hat im Wald gestanden, hat Vogelstimmen nachgemacht. Also ich meine, da machte man sich ein bisschen Sorgen um ihn. Also als er da Vogelmelodien nachpfiff, da habe ich gedacht, oh, war ja, ich würde jetzt Abstand von ihm halten. Und also war schon sehr merkwürdig.
Noch mehr Gedanken hätte ich mir gemacht, wenn er gewartet hätte, dass er vom Planeten Melmark irgendwelche Leute
in Empfang nehme. Nein, da war er nicht so weit von entfernt. Ich glaube, noch ein bisschen. Ich sag mal, wenn er eine Prüfung gehabt hätte mit Tauchen und der Sauerstoffmangel wäre groß genug gewesen, hätte er wahrscheinlich Alf gesehen. Also ich bin mir sicher, dass das irgendwann passiert wäre. Ja, Evelyn macht mir auch Sorgen. Am meisten macht mir Sorgen, dass sie ein Abitur haben soll. Das macht mir Sorgen.
Eieieiei.
Also da ist man schon erstaunt, oder? Ich meine,
der amerikanische Ozean.
Ja, der amerikanische Ozean. Oder und auch, sie möchte jetzt mehr Bücher lesen.
Sie hat ja schon eins.
Sie hat ja... Da fragt man sich, ja, der Trend geht zum Zweitbuch, aber sie hat eins. Nee, da sollst du ruhig mal dran weiterarbeiten. Ich bin sehr interessiert daran, was da noch. Aber Evelyn hat noch ein nächstes Problem. Es gibt ja auch Folgen nach dem Dschungel, ein Leben nach dem Dschungel. Und für einige bedeutet nach dem Dschungel durchaus Ärger. Und Ärger für Evelyn wird sein, soweit man hört, wird sie wohl den Führerschein verlieren, wenn auch nur für eine gewisse Zeit. Aber da ist wohl kurz vorher was gewesen und ich glaube, die Verkehrsjustiz hätte gerne mal ein Gespräch mit ihr oder zumindest würde ihr mal sagen, dass ihr Fahrverhalten nicht dem entspricht, was in der StVO steht. Also ich glaube, dass das kleinere Problem, größeres Problem wird haben unser Kollege Jotta. Der große Basti der Erste, wird ein großes Problem haben, weil sein Miracle Morning, den er jeden Morgen veranstaltet, der hat wohl einen Erfinder und dieser Erfinder heißt Hal Elrod. Und hat wohl eine Trademark da drauf. Und der sitzt jetzt in den USA und sagt, ich spreche das jetzt mal mit meinen Anwälten, wie wir da weiter verfahren. Und wenn der wirklich eine Trademark hat, vielleicht sogar ein weltweites Markenrecht, dann glaube ich, braucht Basti, nachdem er schon im Camp nur ist, weil eine Kautionszahlung erfolgte. Ich meine, der wurde am Frankfurter Flughafen festgenommen, als er aus den USA kam, weil gegen ihn eine Steuerforderung besteht. Da musste schon mal eine Kaution von RTL hinterlegt werden. Und wenn jetzt noch Hal Elrod kommt und womöglich noch eine Strafzahlung da veranlasst, dann kann er seine Gage direkt wegüberweisen. Dann hat er da nichts mehr von.
Ja.
Dann müsste er die 100.000 gewinnen, tut er nicht mehr. Das wissen wir jetzt, weil er ist raus.
Ja.
So. Also zwei Leute mit Ärger, Mipek.
Frage, inwiefern muss er solche Sachen versteuern?
Was jetzt? Die
ist das jetzt auch ein reiner Gewinn oder ist das eine Gage?
Das ist eine Gehaltszahlung. Du meinst jetzt das Geld, was er von RTL bekommt?
Genau.
Er muss sogar das versteuern, was RTL als Kaution hinterlegt hat. Okay. Weil das haben die mir zu dem Zweck einer Gagenzahlung gegeben. Das ist ja ein Gehalt.
Ja.
Die Frage, ob er darüber gut nachdenkt. Also unser Basti sorgt für Unterhaltung, aber also
da ist es dann eher noch ein Eigentor, da hat er danach noch mehr Minus als vorher.
Könnte sein. Also wenn dieser Hal Elrod wirklich, wirklich sehr aktiv ist und gute Anwälte hat, dann hat Herr Jotta aber ein kleines Problem. Dann wird er wohl lustig in die Privatinsolvenz schippern und die Familie Otto, von der er sich seinen Anfangsstart ja halt geborgt hat, wie man so weiß, die Familie Otto.
Naja.
Ja, voll die Ottos, aber die haben ihm wohl 1,6 Millionen geliehen. Da fragt man sich mal in so einer leeren, wie man so einem Menschen ohne Erfolgshintergrund so eine Menge leihen kann.
Tja.
Schwierig. Die müssen den gemocht haben. Er spricht doch immer, als wenn das sein Opa wäre. Es ist ja nicht sein Opa, von dem er redet.
Ersatzeltern oder
genau,
so.
Genau, genau.
Ja, es ist schon nicht mal eben so eine Kleinigkeit, so, ne?
Marc, 1,6 Millionen.
Ja.
Also ich meine.
Ja, habe ich auch nicht bekommen bisher. Also,
ne?
Nee. Aber,
auch wenn ich mich von deinem Vater mal adoptieren lassen wollte, aber ich glaube, auch da wären 1,6 Millionen sehr utopisch.
Ist nichts zu holen, ne. Nee, aber die Sache mit dem Markenrecht und so, ich glaube, das ist generell auch heutzutage ein Problem, dass viele etwas in Anspruch nehmen, etwas wiedergeben, was andere erfunden haben, sei so Plagiate, also
ja.
Da ist es der Miracle Morning oder irgendwelche Sachen zitieren und das dann weiter als ihre Sache verkaufen. Das ist heute immer mehr ein Thema, dass die Leute da selber auch gar nicht mehr drauf achten. Also inwiefern manche Sachen gerechtfertigt sind, dass man das als Plagiat bezeichnet oder mit diesen ganzen Doktorarbeiten, aber halt auch, er nutzt es für sich, diesen Miracle Morning natürlich als eine Sache, die in seinem Job benötigt wird.
Ja.
Also ein Yogi Löw, das, was er dort alles trainiert, hat er nicht selber erfunden.
Nein.
Also wenn er sagt, wir machen jetzt Sit-Ups, dann hat jemand anders die Sit-Ups erfunden. Wenn der jetzt da drauf, ne, dann könnte man das aber trotzdem, wenn das in trainingswissenschaftlichen Büchern oder erwähnt wurde.
Mit dem Verwenden von anderen hätte ich gar kein Problem. Was ich aber schwierig empfinde, und das ist eine Sache, die ich mir hier selbst in unserem kleinen Rahmen als Vorgabe auch mache. Solange wir hier sitzen und uns spaßig unterhalten und das sozusagen ein Non-Profit-Unternehmen ist, mache ich mir auch keine Gedanken darüber, was ich hier erwähne oder was ich sage, wenn es nicht komplett aus dem Erfundenes oder wenn es nicht jemanden komplett diffamiert. Natürlich Miracle Morning, könnte ich jetzt sagen, Anzeige wegen Werbung, weil es ist ja ein Markenname und so weiter, habe ich jetzt hiermit getan. Aber der Punkt ist, solange ich hier im Non-Profit-Bereich unterwegs bin, mache ich mir da wenig Gedanken, worüber ich rede. Sollte es so sein, dass wir mal eine Werbeschaltung haben oder dass wir hier einen Partner hätten und so weiter, dann muss ich sagen, dann verlangt mein eigener Ehrgeiz, dass ich mich um so etwas anfange zu kümmern. Und wenn ich Bücher schreibe.
Ein eigenes Wertegefühl.
Ja, und wenn ich anfange, Bücher zu schreiben oder Leute zu beraten oder Leute an Punkte zu bringen, wo sie bisher noch nicht sind, dann muss ich mich eben genau mit meinen Sachen beschäftigen und sagen, sag mal, hat das schon mal jemand gemacht? Und ein Raimund Höller, der hat schon diese, ich lebe heute und jeden Tag werde ich besser und besser und besser. Das sind alles Worte, die kommen von Raimund Höller. Die hat er schon in den 90er Jahren gemacht. Und da muss ich mich doch mal verdammt nochmal damit beschäftigen, ob meins überhaupt so unique ist, ob ich überhaupt noch universell bin, ob ich überhaupt noch für mich in Anspruch nehmen kann, dass das von mir sein kann.
Nein, man muss nur deutlich machen, das betrifft ja alle Bereiche. Ob ich jetzt zu einem Arzt gehe, einem Therapeuten oder irgendeine Dienstleistung in Anspruch nehme. Der Handwerker, der hat ja auch nicht die Kloschüssel erfunden.
Darum geht's
aber,
ja nicht.
Ne, aber ja. Und er sagt auch nicht, dieses Modell habe ich designt oder sonst was, sondern ich baue die jetzt ein.
Das wäre doch kein Problem.
Nennt auch den Markennamen dazu. Ne?
Also. Wenn ein Bastian Jörter sich hinstellt und sagt, er sagt ja nicht, das ist die meine persönliche Anleitung zu den Lehren von Herrn Höller und Herrn so und so. Wenn er das tun würde, wäre doch völlig in Ordnung. Ich nehme Anleihen auf oder ich interpretiere frei die Varianten oder die Weisheiten von dem Herrn Elrod und dem Herrn Höller oder was auch immer, dann wäre das völlig legitim, aber er nennt das Ding nun mal die Jotta-Bibel. Ja, und ich bin jetzt nicht sehr religiös, aber wenn ich etwas wie Bibel verwende, dann muss ich leider auch sagen, okay, dann muss ich sicher sein, dass das irgendwie von mir ist.
Ja, das ist das Wort Jotta, Gottes, ja.
Ja, das Wort Jottas, genau. Ja, Herr Jotta. Aber er macht uns wenigstens Spaß und du siehst, wir haben uns über ihn was zu erzählen. Das trifft ja nicht auf alle Dschungelteilnehmer zu. Ich meine, wenn diese Sendung jetzt hier hieße, Dschungelcamp 2019, wir sprechen über Sandra Kyriazis, kurze Folge. Ja. Hat uns nicht ganz so viel Spaß gemacht, aber ich will mal auf was anderes hinaus. Mittlerweile haben wir auch eine Sandra Kyriazis, hat ja eine Begleitung, eine Art Managerin. Und das ist ja Indira Weiss. Wer sie nicht mehr kennt, Broses, Sängerin, war selber mal im Dschungel, hat mit Jay Khan geskriptet rumgemacht.
Ja.
So, also auch eine der vergessenen Teilnehmerinnen. Das scheint auch so ein Ding zu sein, dass man mittlerweile Leute mitnimmt, die da schon waren, damit die einem Tipps geben, wie es da ist.
Ne? Hinter den ist Leuten, ja durchaus legitim, weil keiner kann einem besser das sagen, wie es in dem Camp ist, als jemand, der drin war.
Genau, das finde ich auch völlig in Ordnung, aber das scheint auch, da wächst so ein neuer Beruf heran, den es vorher nicht gab. Dschungelcamp-Begleiter.
Dschungelcamp-Berater.
Ja? Genau, Dschungelcamp-Berater, das ist ein ganz neuer Beraterform. Finde ich eigentlich auch ein bisschen spannend. Und dann gibt es ja noch weitere Berater und das sind ja die Manager. Die Manager sind ja die Leute, die hinter den Leuten stehen, die das Booking machen, die sozusagen mit den Leuten arbeiten. Und da sticht ein Name immer wieder hervor. Es gibt einen Namen, der kommt immer wieder und das ist ein Herr Helmut Werner. Der dürfte den Leuten gar nichts sagen, aber wenn man sagt, mit wem er da so arbeitet, dann wird er den Leuten gewahr, wie wichtig dieser Mensch fürs Dschungelcamp ist. Helmut Werner war mal mit einer Tochter des Herrn Lugner, Mörtel Lugner, liiert, von 2009 bis 2016 und war immer dafür da, den Opernball und die Lugner City Fire zu organisieren und auch den Stargast da anzubringen, der dann da mal rumhüpfte, Pamela Anderson, wer auch immer.
Genau.
So, und wenn man mal, Herr Werner vertritt so Künstler wie Dieter Bohlen, Pamela Anderson, Sachi Neu, Joey Heintle. Dieser Vertrag mit Joey Heintle ist aber noch während der Phase, wie Joey Heintle im Dschungelcamp war, gekündigt worden. Aber wenn man sich alleine die paar Namen, wir kommen noch auf ein paar Namen mehr, dann ist das ja schon wie das Who is Who der Dschungelcamp-Geschichte. Oder Big Brother, oder Promi Big Brother. Zachi Neu war bei Promi Big Brother. Pamela Anderson beim Opernball, Joey Heintle, später Dschungelkönig geworden. Auch von ihm. Früher vertrat er Nadel. Helmut Berger, der Älteste, der da im Dschungelcamp jemals war, ja. Menowin Fröhlich, Larry Hackman. Also das liest sich alles wie so ein Who's Who. Und auch bei den aktuellen, Herr Werner vertritt Peter Orloff und Sibylle Rauch. Also der Mann hat mit seinen Leuten so viele Camps und Reality-Formate bestückt. Der ist da schon eine große Sache. Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, ob du diese Sache gesehen hast, als Sibylle Rauch ausschied aus dem Dschungel, da sprach sie etwas von, dass ihr Manager eventuell nicht zufrieden sein könne und dass ein Donnerwetter geben könne. War das ihre eigene Interpretation oder ist da Tatsache von Managerseite ein Druck hinter zu sagen, du Sibylle, gib mal ein bisschen Gas, damit da auch was draus wird?
Ja, die werden schon irgendwie gebrieft, was auch erwartet wird und nicht nur darauf vorbereitet, es könnte eine Spinne irgendwo mal rumlaufen, sondern was musst du tun, damit du mehr Follower kriegst, damit du Präsenz kriegst, damit du Folgeaufträge kriegst und. Und erschreckend fand ich auch, also wir sind ja jetzt hier in dieser Generation, wo es um Follower und sowas geht. Es ist ja, Follower sind ja eigentlich eine gar nicht so greifbare Sache.
Heißt auch gar nicht, dass derjenige aktiv mich beobachtet.
Nee. Oder ja, also, ob er dir positiv zugewandt ist.
Das ist völlig egal. Das ist,
er folgt dir, ob positiv oder negativ, wie auch immer. Oder ob man einfach mal irgendjemand aus Versehen aufgeklickt hat und der Account ist fast tot. Wie auch immer. Aber erschreckend fand ich, als der Domenico raus ist. Die meisten, die du dann gesehen hast, sind dann in dem Auto drin, fahren dann irgendwie zu so einem Imbiss da und dann können
sie endlich
wieder einen Hamburger essen oder so. Das kann ich nachvollziehen.
Ich auch.
Dass sie dann sagen, oh, endlich wieder eine Cola oder was Schönes zu essen. Und was macht er im Auto? spricht da entweder den Fahrer oder den Kameramann, gib mir mal dein Handy oder guck mal auf dein Handy, wie viele Follower ich habe.
Das soll wohl, also laut einem Nachinterview, obwohl man mittlerweile bei Domenico wahrscheinlich, Domenico hat für mich auch eine interessante Geschichte in dem Camp. Also als er dann Teamleiter war und mal so ganz am Anfang alle zusammenrief und gesagt hat, ja, Leute, wir müssen mal dies und das, da hat er so eine gute Ansprache gehalten in die Gruppe, dass ich dachte, okay, ab heute heißt er bei mir Diplomatico de Chico. Also ich fand, da war er relativ gut. Nachher hatten ja eine andere Podcast, sehr zu empfehlen übrigens, Klatsch und Tratsch mit Max-Richard Lessmann und Elena Groschka, die eine tägliche Sendung zum Dschungelcamp gemacht haben. Wirklich toll. Die haben ja nachher diesen Hashtag Tupenico erarbeitet, der sogar in der Sendung genannt wurde. Ja, aber du hast recht, diese relativ windelweiche Begrifflichkeit eines Followers. Also einfach nur einer Person, die ein Abo auf einem virtuellen Channel wie Instagram macht, wo aber nie klar ist, wie intensiv folgt er eigentlich. Ist das eigentlich jemand, den ich wirklich anspreche? Aber es ist so, in einer Zeit der Influencer, ist das eben eine Zahl, an der sich gemessen wird. So. Und wenn du eben jetzt mal die ganz großen Justin Bieber, Kim Kardashian oder so rausgenommen, du bist heute jemand, wenn du 100.000 Follower hast, bist du eine Hausnummer.
Ja, super, aber für mich relativiert sich das alles, wenn man dann auch die ganzen Beiträge sieht, wo man nach Indien fährt und dann in so einer kleinen Klitsche für ein paar Dollar sich 1.000 Follower kaufen kann.
Ja, das kann man aber mittlerweile sehen, das zählt wirklich nicht mehr. Und ich bin auch bei unserem Instagram-Account, der hier vom Podcast, also Medienlos, der Podcast bei Instagram, immer relativ, ich kann nicht sagen wütend, aber ich bin immer relativ erstaunt, wenn ich dann so einen neuen Follower sehe und dann steht so in so lustigem Englisch, oh, I like your content very much. Und ich denke so, du verstehst, was wir da reden, ja? Da irgend so ein Amerikaner oder irgendwas oder letztens war so eine amerikanische Kosmetikbude, wo irgendeine Frau, die Schminktutorials in den USA macht, dann bei uns followte für einen Tag und dann aber schrieb, I like your content very much, wo ich dann denke, du hast kein Wort verstanden, was wir da reden.
Okay.
Aber das ist so komisch, weißt du, aber das ist diese künstliche Welt der Follower, die sehr merkwürdig ist, aber anscheinend für diese Leute ein Wert. Ich glaube ja, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich glaube, Domenico wird ab dieser Geschichte in der Versenkung verschwinden. Dieses Experiment Evelyn Domenico macht kein Reality-Format mehr. Dieses Experiment wird das erste und letzte gewesen sein.
Promi-Dinner kommt doch noch.
Ja, aber da wird nicht viel, ich weiß nicht, ob Domenico da noch was zu machen wird. Ich glaube, der Mensch, der wird einigermaßen in der Versenkung verschwunden sein.
Werden Domenico und Evelyn zum Promi-Dinner erscheinen?
Ja, wie gesagt, daraus kann man was machen, aber letztendlich ist das nicht... Ja, aber guck mal, das ist doch nicht unterhaltsam, die beiden, ernsthaft. Ja, das ist wie... Das ist nicht mal die Schöne und das Biest, ja, Anzeige wegen Markierung, Werbung, aber das ist nicht mal das. Das ist nicht mal interessant, das ist gar nichts. Also das ist eher peinlich, das hat eher was von Streit auf Klassenfahrt und unglücklich verliebt sein.
Ja, aber guck dir doch die Fernsehformate heutzutage an. Das sind ja auch gescripted Reality-Sachen und trotzdem gucken die Leute die wie verrückt.
Ja, okay. Also ich will es mal dahingestellt lassen, ob das jetzt so sinnig ist, aber auf jeden Fall wollte ich damit sagen, so wie wir angefangen haben, diese Manager, so wie so ein Helmut Werner, das sind schon Leute, die bestücken so eine Sendung schon zahlreich. Die sind schon ordentlich dabei. Also gut, greifen wir ein bisschen zurück. Wir kommen ja auch immer wieder auf so Aussagen, wo wir uns sagen, ist das Dschungelcamp sinnvoll? Ist es gut oder ist es schlecht? Das sind immer so Grundfragen, die man mit dem Dschungelcamp immer so verbindet. Im Spiegel vom 26.01.2013 schrieb ein Artikel, der Herr Stefan Kusmani schrieb mit dem Titel Aus der Wildnis hin zur Zukunft einen Artikel, wo er sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Interessiert es überhaupt jemanden, wer da gewinnt? Also ist es für dich, wenn du dir jetzt die Staffel ansiehst, gerade das ist jetzt nochmal, wir haben jetzt da 5 Jahre Abstand zu diesem Artikel, 6 Jahre sogar. Ist das für dich interessant, im Dschungelcamp 2019, wer das Ding gewinnt?
Nein, aber man hat ja schon dem einen oder anderen gegenüber Sympathien oder Antipathien. Und dann freut man will ja dann doch lieber dem man mehr Sympathien zuordnet, dann schon, dass er weiterkommt.
Weil das ist aber eine andere Frage, ne? Du sagst jetzt, da geht es um die Sympathie, dann ist es ja, ich möchte aber lieber, dass der gewinnt anstelle von dem. Also es ist dir nicht wichtig, wer gewinnt, dir ist nur wichtig, dass der eher gewinnt als der. Oder die eher als die.
Relativ. Also im Prinzip habe ich nichts davon, ob da nur jetzt Evelyn gewinnt oder der Peter. Ich krieg nicht die 100.000, das kriegen die.
Ja.
Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ob ich in 2 Jahren noch weiß, dass wer der Peter war oder Felix. Peter Orloff,
der Kosake. Keine Ahnung. Ja. Peter Orloff auch so ein...
Das ist eine kurzweilige Unterhaltung jetzt für mich. Ich freue mich jetzt dran. Das regt einen auch.
Macht dir Peter genauso viel Angst wie mir? Also wenn Peter so leicht religiös verstrahlt in die Kamera guckt mit seinen riesig aufgerissenen Augen und immer wieder seine religiös angehauchten Anfeuerungsrufe da bringt, der macht mir ein bisschen Angst.
Ja.
Aber der ist ein bisschen eigen.
Ja. Aber grundsätzlich finde ich Leute, die eine positive Einstellung auch nach außen bringen, finde ich sympathischer.
Der wirkt für mich aber hinter dieser Fassade unglaublich gebrochen.
Also ich war doch der Felix, der das auch, glaube ich, mal sagte, dass der Peter immer so ein gut gelaunter Mensch ist. Mhm. Aber dass er natürlich auch irgendwo mal zu Hause ist und dann mal durchatmet und ach, was mal was Scheiße. Also ich bin halt auch so der Typ, der gerne gut gelaunt ist. Es gibt manche Menschen, die möchten gerne miesepetrig sein und so. Ich bin auch ein Mensch.
Ich möchte aber in der Stimmung sein, die ich gerade habe und nicht der, die spielen möchte. Und das ist, glaube ich, eine große Belastung, die da viele vor sich hertragen. Ich glaube auch so ein Bastian Jotta, dieser Weinausbruch, als er von seinem Vater erzählte, der war nicht nur ein Ausbruch von Wein, sondern ein Ausbruch aus seiner Rolle. Der ist kurzzeitig durch diese Geschichte, durch eine Geschichte aus seiner Rolle ausgebrochen, aus dieser Motivatorrolle und dieses I'm strong und so weiter. Da merkte man in dem Moment, und das sind eigentlich so Momente, die ich im Dschungelcamp immer wieder erwarte, man hat dann daran gemerkt, der ist gar nicht so strong.
Ja, nee.
Weißt du?
Ach, jeder hat doch alle Facetten in sich, ist doch klar. Aber ich, für mich sage ich auch, ich bin ein gut gelaunter Mensch und wenn ich mit irgendjemandem Stress gerade habe und 30 Meter später kommst du mir über den Weg, freue ich mich trotzdem, dass ich dich sehe und lass jetzt nicht meinen Ärger oder über die andere Person an dir aus.
Nein.
Es gibt Menschen, die können dann halt, die darfst du nicht ansprechen. Und bei mir ist es so, ich kann das kanalisieren. Wenn jemand mich geärgert hat, dann kriegt der auch meinen vollen Ärger ab. Aber der Nächste, der mich anspricht, den kann ich freundlich anlächeln danach.
Ja, das ist sehr reif, aber es klappt nicht immer. Das hängt sicher auch mit der Intensität des Ärgerns zusammen, dass man das nicht immer so gut... Ich probiere das auch, ich gebe dir da recht, natürlich. Entschuldigung, aber man ist immer so, man guckt immer und denkt sich, und das ist auch eins der Sachen, ich glaube, das ist auch eine der reizvollen Geschichten im Dschungelcamp, ist dieser Versuch, hinter die Rolle und die Fassade zu gucken. Ich glaube, das macht eins der Reizmomente dieses Dschungelcamps aus, dass man Leute vorgesetzt kriegt, die man kennt aus einem gewissen Rollenverständnis heraus. Mhm. Und nun probiert man, wie so ein kleiner Therapeut, wie so ein kleiner Analyst,
die Psyche zu brechen.
Die Psyche, nein, die bricht ja von alleine da drin, aber du guckst so dahinter und du denkst so, ah, das war jetzt aber ein sehr echter Moment.
Ja, naja, gut, aber es wird natürlich nochmal forciert, so nach dem Motto, ach, wir stellen da mal ein paar Regeln auf. Irgendjemand hat die Regeln gebrochen.
Ja.
Und jetzt setzen wir da irgendwelche Sachen durch.
Jetzt setzen wir einen Druckmoment an.
Ja, genau. Also ihr kriegt nichts zu essen, ihr kriegt
ihr müsst eure Luxusartikel abgeben,
zurückgezogen und so.
Ja, ja. Ja?
Und schon setzt du die Daumenschraube an und alle verändern sich so ein bisschen. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, also in den letzten Jahren war es halt viel mehr zum Thema gemacht worden, wenn sie wenig Sterne bekommen haben, dass die Leute Hunger hatten, dass sie schlechte Laune bekommen haben.
Das weg,
dass,
ne?
Dass sie sich gegenseitig angegiftet haben und so.
Und Essen ist sowieso nicht mehr so ein Thema. Früher hat man immer gesehen, was sie zu essen bekommen haben für die und die Sterne. Dieses Mal ist einige wieder dieser komische Känguruschwanz, wo es wieder so ein Thema war, wer den essen soll und wo man Evelyn erst erklären musste, das ist der übrigens von der Rückseite und nicht der von vorne.
Ja.
So,
Sibylle war enttäuscht, dass es doch so war.
Ja, ich glaube auch, war doch der von Falschende für sie, aber nee, schwierig. Und das war bei Evelyn, da, da bin ich mir aber auch mal nicht sicher, ob die wirklich wäre belastend, wenn die wirklich so einfältig wäre. Aber das sollen andere entscheiden. Viele tun ja so, als wäre sie die neue Verona Feldbusch. Also sie würde das alles spielen, so ein bisschen dümmlich, damit es also ihrem Markenimage entspricht. Ich glaube, die bringt ein gesundes Stück Dummheit einfach mal mit. Ich möchte mir das einfach nicht vorstellen, dass sie das alles spielt, dann wäre die Oscar reif. Da hört
sie wollte mich studieren, hat sie gesagt.
Ja, was denn? Was denn?
Und hat aber nur leider es zu spät abgegeben. Ne?
Ja, aber der Punkt ist doch, wenn sie ein Abi hat, angenommen, selbst wenn sie ein 3,7er Faulenzer-Abi hat, darf sie auch studieren. Ein Abi ist nun mal eine Studienberechtigung.
Ja.
Wo das hinführt, das spricht man ja bei vielen Studenten nicht drüber. Aber Kurve haben wir gut gebildet, ganz automatisch, ohne dass wir da drauf eingegangen sind. Aber meine nächste Frage, die so mein Skript, wenn ich mal hier so beäuge, ist, sind die Kandidaten überhaupt noch echt? Und zwar echt im Sinne von, die Kandidaten gehen mit einer eigen aufgelegten Rolle da rein und sie spielen dieses Rollenskript, was sie sich selber gemacht haben, ab, weil sie natürlich sich davon versprechen, das macht mich beliebt, das bringt mir Screentime, das bringt mir Sympathie beim Seher, das bringt mich weit nach vorne und so weiter. Teilweise hat man ja auch schon bei anderen Staffeln gehört, dass sich Promis mit Hypnose darauf vorbereitet haben, dass sie diese wilden Tiere und dass die ganzen Ekeltiere und so ein bisschen ausblenden können. Also die Frage ist, ich weiß, jetzt würde wahrscheinlich wieder kommen, die erste Staffel hat es nicht, das ist klar, die erste Staffel hatte diese Vorbereitungszeit nicht, aber ich glaube auch einige andere Staffeln danach noch nicht, aber sind die Kandidaten aus deiner Sicht echt und wenn ja, ab wann, ab welcher Phase im Camp?
Na, in den ersten Tagen sind sie noch voll in ihrer Rolle, glaube ich.
Da haben die noch Power, ne? Da können die noch.
Ja.
Ja, ja.
Lustig finde ich trotzdem, dass sie dann etwas überrascht sind, dass da eine Kontrolle ist, ob irgendwas reingeschmuggelt wird oder nicht.
Ah, das ist auch so neu, ne? Immer wieder probiert es einer und immer wieder fällt einer durch dabei.
Ja, also manche Sachen haben sie ja geschickt angestellt, auch diesmal, ne? Haben sie ja was reingeschmuggelt. Aber ja, wie auch immer. Aber ab wann sind sie echt?
Schöne Szene übrigens, als Domenico durchsucht wurde und der Ranger ihm so in die Haare griff, wie fuchtig der wurde. Klar, wenn die Dinger eingenäht sind, dann hat man es nicht so gerne, wenn der da an den 2.000 € Haaren zieht.
Ja, gut.
Aber
Chris sagte ja auch, also der hätte mir in die Haare gegriffen, dann wäre ich auch fuchsig geworden oder so. Ne? Also,
ja, da kommen welche.
Ja. Ja. So viel hat der Jota ja auch nicht. Also gut. Ja. Wie auch immer. Tommy und der Peter haben da mehr Haare noch auf dem Kopf gehabt. Aber ja, ab wann sind sie, wie lange sind sie echt? Also, oder ab wann sind sie echt? Hm. Nicht die Haare, sondern die Personen in ihrem Verhalten. Ja, ich glaube, dass du kannst nicht 24 Stunden so eine Show abziehen.
Nein.
Irgendwo wirst du immer mal unachtsam und morgens nach dem Aufstehen, dass du da nicht sofort hellwach bist und denkst so, was war nochmal meine Aufgabe von meinem Manager? Wie sollte ich mich nochmal verhalten oder so?
Nein. Ich bin immer so der Meinung, für mich beginnt die interessante Zeit der Beobachtung immer nach der Halbzeit. Ungefähr eine Halbzeit geht selbst dem Stärksten das verloren. Also die können noch so kräftig sein und noch so widerstandsfähig. So im Grunde so nach Tag 7, Tag 8, da geht selbst dem Stärksten die Kraft aus.
Ja, und die Rolle den ersten schon früher. Weil wenn dann wirklich auch kein Essen kommt oder so, dann verlierst du halt mal die Contenance. Mhm. Und dann rutschen dir mal Sachen raus, die der Manager eigentlich gar nicht wollte.
Das ist wahr. Das macht es aber auch für den Zuseher wieder spannend. Eigentlich kann der Manager immer gar nicht so viel dagegen haben, weil ich finde, der Zuschauer hat eigentlich...
Und der kann da nicht mehr eingreifen. Das ist das Interessante dabei.
Genau, das wäre noch... Also ich glaube, manchmal würde der sich schon eine Handyleitung da reinwünschen und sagen, sag mal, ja, das war gar nichts, das hat uns jetzt Punkte gekostet.
Ja, weil bei allen anderen Sachen normalerweise, wenn irgendjemand was Blödes verzapft, irgendeinen blöden Spruch loslässt, dann setzt man sich erstmal unter vier Augen zusammen und dann wird beraten, wie gehen wir jetzt weiter vor, nachdem du das und das aus Versehen gemacht hast. Ja, jetzt machen sie das aus Versehen und der Manager, also ich möchte nicht wissen, wie viele Manager da graue Haare kriegen und an den Fingernägeln kauen und sich denken, was tut der denn da?
Ja, ja. Ich glaube auch, dass sich einige sitzen wahrscheinlich in der Ecke und schaukeln und sitzen mit dem Nuckeldaumen im Mund und denken, was tut der da, dieser Irre. Ja. Oder diese Irre, je nachdem, wer es dann ist. Manager-Thema und damit auch eigentlich zu unserer letzten Frage heute. Diese Staffel ist die erste, wo eine offizielle Siegprämie ausgelobt wird. 100.000 Euro. Kernfrage für mich, Siegprämie ja oder nein? Sollte sie bleiben oder soll sie nicht? Ich meine, wir kommen 12 Staffeln ohne Siegprämie klar und man sagt so, na, die gewinnen ja an Reichweite. Sie können sich ja präsentieren und sie können ja danach ein Geschäft daraus machen.
Ja, wenn einige behaupten, sie machen es ja nur, um an ihre Grenzen zu gehen, brauchst du auch keine Siegprämie dazu.
Das ist eben, ob das nicht Geseire ist, dieses ganze, ja, ich wollte mal an meine Grenzen gehen, ich möchte mal die, das halte ich generell für einen schön gesetzten Spruch aus einem schönen, aus einer schönen,
aus da einer schönen. Da kann ich auch in den Tierladen gehen, wo es Terrarien gibt und fragen,
der mir die Eidechse mal auf den Rücken setzen kann. Ja, ja, könnt ihr halt leichter haben. Ja, ja. Sehe ich auch so.
Oder mach einfach so einen Rucksack-Backpack-Trip durch irgendwelche Länder und da hast du dann auch deine Kakerlaken.
Also es gibt wohl offizielle Presse-Handouts, wo steht, dass da ständig 400 Menschen beschäftigt sind in diesem Camp. Und dass innerhalb der Produktionskosten, die man hat, auch der Service mit drin ist, dass da sämtliche, da sind also alleine, glaube ich, 150 Leute beschäftigt, sämtliche Gifttiere da ständig rauszusortieren, weil die Versicherung ein gewisses Risiko gar nicht tragen würden bei Promis. Also da ist man schon unterwegs. Sind ein bisschen von der Siegprämie abgewichen. Ich glaube, die Siegprämie ist zum einen als Motivation sehr gut, das Ding vorher abzubrechen, das zu verhindern. Wir haben ja auch dieses Mal keinen Abbrecher. Das gab es vorher immer, aus welchen Gründen auch sonst so gesetzt. Es gab immer Abbrecher. Das hatten wir diesmal nicht. Und natürlich auch ein Anreiz für die Manager, muss man auch sehen. So ein Manager macht das ja nicht für umsonst, der will 20% haben. Das heißt, sagt derjenige 100.000 Euro ein, kriegt der Sugar Daddy 20.000 Euro, ist jetzt auch nicht aus dem, weiß nicht wann, also gerade so mit Leuten wie Sibylle Rauch, da weiß ich nicht, wann so ein Helmut Werner da das letzte Mal mit der 20.000 Euro verdient hat. Ja. Das ist halt ganz klar. Also ich bin schon grundsätzlich für diese
Siegprämie. Und 2 Wochen Übernachtung da in einem 5-Sterne-Hotel. Auch nicht so schlecht.
Ja, was auch ordentliche Kosten sind. Ne? Also die Produktionskosten liegen wohl irgendwo. Der Umsatz laut letztem Jahr, ich habe mir den Geschäftsbericht vom letzten Jahr gesehen, der Umsatz der Werbeeinnahmen und so weiter in den 2 Wochen liegt bei 36, Millionen Euro. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Aber natürlich
braucht man schon gute Werbeeinnahmen.
Ja, hat man gute Werbeeinnahmen, aber natürlich muss man auch sehen, dass die Produktionskosten, die werden dann eine Dayrate haben, also die werden für das Camp da pro Tag etwas bezahlen müssen, weil die 400 Leute bewegen sich da auch nicht für umsonst. Ja. Die werden für die Hotelunterkünfte bezahlen müssen, die ganzen Betreuer, die da mitreisen, die wollen auch, die leben da ganz gut, denke ich mal. Ich denke, das wird sich zwar sehr gut wiegen und RTL wird damit einen guten Schotter machen, gerade mit den ganzen Nachvermarktungen. Ich weiß gar nicht, ob es noch DVDs gibt. Früher gab es mal DVDs mit diesen Staffeln, da konnte man so ein Best-of kaufen. Weiß ich aber nicht, ob sowas heute überhaupt noch einen Markt hat.
Es wäre doch eigentlich auch überhaupt wirtschaftlich gar nicht ratsam. In den Zeiten, wo du über Netflix oder sonst was, Online-Streaming-Dienste, alles Mögliche
ja, wahrscheinlich werden die
einfach nur zur Verfügung stellen musst, ohne dass du einen physischen Artikel herstellen musst, der irgendwo gelagert, transportiert werden muss, wo nochmal andere Leute Geld verdienen dran.
Also wahrscheinlich bei TV Now oder ähnlichen Mediatheken wird das wahrscheinlich irgendwann nochmal verfügbar sein. Obwohl TV Now eigentlich, sag ich mal, so eine Halbwertszeit von 3 Monaten hat, dann verschwinden die Folgen. Also da weiß ich jetzt nicht, wie lange. Aber vielleicht in der RTL-Mediathek oder.
Wer guckt sich denn noch Dschungelcamp von vor 3 Jahren an?
Ja, ich glaube, dass vor 3 Jahren. Ich bin immer noch der Meinung und diese Wette, oder die würde ich fast immer noch eingehen, ich habe immer gesagt, immer wenn eine aktuelle Staffel von Big Brother läuft, und man würde parallel die erste Staffel laufen lassen, dann bin ich der Meinung, dass die erste Staffel, die Urstaffel, mehr Zuseher hätte als die aktuelle.
Ja. Natürlich bauen sie auch drauf, dass in den Folgestaffeln, sowohl im Big Brother als auch im Dschungelcamp, wurde immer mehr nackte Haut gezeigt als in den ersten Staffeln.
Ja, ja, aber
da waren sie noch vorsichtig. Jetzt sind sie
kein Playboy.
Nee, das ist mir auch aufgefallen, ja.
Keine Frau im Playboy,
obwohl Hugh Hefner ist nicht mehr, ne? Der. Und seitdem, also diesmal wollte keiner.
Doch, Sibylle wollte, aber ich glaube, man hat sie mit Händen und Füßen davon abgehalten. Aber ja, man muss ja immer sehen. Nein, also Tatsache ist eins, über die Schwankungen hinweg, Dschungelcamp ist und bleibt ein Hinseher. Wir gucken uns das weiter an. Also ich gucke es mir auf jeden Fall weiter an.
Ja.
Es ist immer wieder gut. Man guckt gerne rein. Man hat diese sozialen Zerwürfnisse der Leute. Man hat diese, fällt mir jetzt schwer, das zu sagen, aber man hat natürlich Spaß an diesen leicht gescheiterten Existenten, die da ums Überleben. Also das sind so die zwei Mäuse und die eine entdeckt, dass wenn sie in der Milch rumrudert, das zu Butter wird und sie wieder aus dem Topf rauskriecht. Mhm. Und das ist so interessant. Und diese, ja, das ist sehr interessant. Also für mich wird der Dschungelcamp weiter sehenswert bleiben. Und ja, mir wird es weiter Spaß machen.
Mir auch. Also
siehst du? Und deshalb haben die ihre Zuseher. Und deswegen braucht man sich auch unsere anfangs gestellte Frage von wegen, wie sinnig der Dschungelcamp ist, eigentlich gar nicht stellen. Solange dieses Ding Zuschauer hat, wird RTL das ziehen.
Frage ist, ich meine, wir hatten ja schon einmal einen Moderatorenwechsel, leider,
ja,
weil Dirk Bach verstorben ist. So wie, ich hatte das schon dir privat noch gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es so funktioniert, dass es danach so weiter so gut geht.
Ja.
Mit Sonja Zietlow und dem Hartwig jetzt.
Man muss natürlich dazu sagen, Micky Beisenherz und der Mann von Sonja Zietlow,
die Texte
schreiben hervorragende Texte. Das muss man den beiden mal lassen. Die ist natürlich, du kannst natürlich nur gewinnen. Und wenn du im Laufe der Zeit, auch das hatte eine Lernkurve bei den beiden. Also ich finde, Sonja Zietlow und Daniel Hartwig waren nicht immer so gut aufeinander eingespielt, wie sie es heute sind. Das hat auch ein, zwei Staffeln gedauert. Aber jetzt, wo sie gut aufeinander eingespielt sind und man ihnen dieses Miteinander abnimmt, habe ich mit dem Moderatorenwechsel kein Problem mehr.
Nein, und das ist halt auch die Sache. Wir haben jetzt, während wir die ganze Zeit über das Dschungelcamp geredet haben, eigentlich nur über die Teilnehmer geredet, über die Prüfung und was dort passiert. Aber ein ganz großer Teil, oder ich würde fast sagen, die Hälfte der Sendung ist das Moderatorenteam.
Dahinter. Ja, das und was, die Produktion was, dahinter, ne? Diese
wie das auch nochmal dargestellt wird, sei es, wie sie die Sachen zusammenschneiden und was sie draus machen. Die Texte, die geschrieben werden, die halt mitreißend sind, bissig und
ja, so ein bisschen immer auch auf diese gescheiterten Existenzen abzielen, ne? So diese Texte sind
hart, so, wo juristisch man mit den Augen ist, so sind
so die muss Texte, auch mit den Texten sein,
auch geschrieben, dass man da dranbleiben will.
Und ein großes Lob für dieses diesjährige Dschungelcamp, sehr auffällig finde ich, der Schnitt ist 1000-mal besser geworden. Ich weiß nicht, was die geändert haben, welches Konzept. Der Schnitt ist schneller geworden, also es ist deutlich, also ich finde, so eine Folge ist rasanter. Die geht schneller durch, es fällt einem die Zeit nicht mehr auf, man hält sich nicht mehr so lange mit einzelnen Passagen auf. Der Schnitt ist gigantisch gut und bringt diesem ganzen System Dschungelcamp ein deutliches Plus. Also, wie gesagt, wenn man in der Geschichte weitermacht, kommt man sicher, ich glaube, die RTL-Chefs haben vor einem Jahr gesagt, man will noch 2-3 Jahre weitermachen. Ich glaube, so wie dieses Dschungelcamp bestückt war, kann das durchaus länger gehen.
Ja.
Und aber 2-3 Jahre traue ich ihnen durchaus zu.
Solange das Moderatorenteam so auch zusammenbleibt, schwierig ist immer dann, wenn ein Wechsel ist.
Genau, das ist ja die zweite Variante. Solange es zusammenbleibt, klingt ja, als wenn es nur unfreiwillig getrennt werden könnte. Aber man muss ja mal klar werden, vielleicht will so ein Daniel Hartwig nochmal woanders hin. Vielleicht will eine Sonja Zietlow einfach nach 13 Staffeln mal sagen, wisst ihr was, Leute, ich habe das jetzt 13, vielleicht sagt die nach 15 Jahren, wisst ihr was, 15 Jahre reichen.
Ja.
Macht mir Spaß, aber es muss mal Schluss sein.
Lass es aber halt, dass die beiden auch noch mal 10 Jahre jetzt älter werden. Wie gerne möchte das Publikum die dann immer noch sehen? Ne? Dann irgendwann gehören die dann zu dem alten Eisen, die dann zwar immer noch fürs Dschungelcamp vielleicht ausgegraben werden, aber halt nicht mehr Let's Dance und weiß ich was alles moderieren.
Ja, und am Ende muss Sonja Zietlow ihre eigene Show.
Ja.
Denk mal, nachher muss die als ältere Teilnehmerin damit rein. Das ist ja auch, will ja auch keiner sehen.
Ah.
Ja, das wird schwierig. Also wir sind gespannt, wie es weitergeht mit dem Dschungelcamp. Wir kommen mit der heutigen Sendung zum Ende. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war gut, war ein cooles Thema, war sehr witzig. Also ich kann nur bitten, bewertet uns auf Instagram, folgt uns auf Instagram, bewertet uns bei iTunes, am besten natürlich mit 5 Sternen, medienlos, der Podcast. Jeder jedes noch so geartete Kommentar ist willkommen. Positiv, negativ, das sei euch überlassen. Bei Instagram, wie gesagt, unter Medienlos der Podcast auch zu finden. Nachrichten an uns jederzeit möglich. Ja, und wir hören uns zur nächsten Sendung mit einem neuen Thema. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und tschüss.